oder? Ich habe es eingestellt. Ja, jetzt. Okay, also, schön, dass ihr alle da seid. Heute zum dritten Advent. Ich habe mir heute eine softe Einleitung erspart und steige mit euch direkt ein. Ist auch so eine Art Einleitung, die eure Aufmerksamkeit erfordert. Und ich hoffe, es funktioniert. Dritter Advent, das Thema heute, Ankommen und das Leben teilen. Diese Adventszeit und diese Reihe Ankommen, das macht mit mir auch wieder viel in der Vorbereitung. Und ich bin immer wieder erstaunt, was ich auch in der Vorbereitung selber entdecke. Ich habe für heute Morgen einen Text ausgesucht, der relativ schwierig ist und zugleich trotzdem relativ einfach. Aber den vielleicht viele von uns noch gar nicht so richtig verstanden haben oder noch nie so richtig den Fokus mal darauf gelegt haben. Als Übersetzung habe ich heute Morgen die Gute Nachricht Bibel ausgewählt und wir lesen dazu den Text aus Johannes 1, Vers 14. Da heißt es, er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Wem ist dieser Vers so bekannt? Gibt es da ein paar? Bärbel? Ja. Nach einer anderen Übersetzung. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, übersetzt Luther. Der Vers 14 im ersten Kapitel des Johannesevangeliums startet einen neuen Abschnitt des Vorwortes. Während in den vorderen Versen es primär um das Wesen Jesu geht, seiner Göttlichkeit und seiner Funktion, wird hier ab Vers 14 der Fokus auf das Kommen Jesu in unsere irdische Welt gelegt. Gott wurde Mensch, beginnt Johannes diesen zweiten Abschnitt seines Vorwortes. Und genauso wie die Begründung der Göttlichkeit Jesu von Bedeutung ist, ist es von Bedeutung zu wissen, dass dieser Gott Fleisch und Blut wurde. Das Wort ward Fleisch. Im Griechischen Sarx. Und dieses Fleisch wird im gesamten Vorwort hier dem göttlichen Wesen gegenübergestellt. Er wurde Fleisch, Sarx, das heißt schwach, vergänglich. Er wurde zu dem, was er selbst erlösen wollte. Er wurde ein wirklicher Mensch, so übersetzt es hier die Gute Nachricht Bibel. Ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut, aber ohne Sünde. Und dieser wirkliche Mensch, er wohnte unter uns. Andere Übersetzungen schreiben, er wohnte unter uns oder er nahm Wohnung unter uns an. Schaut aber mal genauer hin, sieht man, dass das Wohnen von der Bedeutung her eigentlich heißt, er schlug sein Zelt auf. Interessant, oder? Wenn man da genauer hinschaut, er schlug sein Zelt auf. Gott wurde Mensch, er wurde Fleisch und Blut und schlug sein Zelt unter uns auf. Was nichts anderes bedeutet als, ich bin da. Ich bin da unter euch. Das Bild des Zeltes, interessant, so in der Weihnachtszeit, wenn es kalt ist, eigentlich so ein Bild, wenn es warm ist, Zelt. Ja. Aber das Bild des Zeltes ist auch ein sehr bekanntes Bild aus dem Alten Testament. So heißt es nämlich zum Beispiel in Exodus 25,8, also 2. Mose 25,8, die Israeliten sollen mir ein Heiligtum bauen, weil ich bei ihnen wohnen will. Und was Gott dann bauen ließ, das war ein Zelt. Und auch später lesen wir davon, dass Gott unter den Seinen wohnen möchte. Zum Beispiel in Sacharja 2, Vers 14. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn ich komme und werde in deiner Mitte wohnen. Und auch da steckt dieses Bild des Zeltes dahinter. Und in der Zukunftsschau von Johannes, ja, da lesen wir, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Auch hier dieses Bild des Zeltes dahinter. Dass Gott bei uns nahe sein will, zieht sich durch die ganze Bibel. Wir sehen das auch schon im ersten Buch der Bibel, als Gott durch den Garten geht und fragt: Mensch, wo bist du? Wo bist du? Er hat den Menschen gesucht. Er will dem Menschen nahe sein. Es zieht sich durch die ganze Bibel. Die Gemeinschaft mit den Menschen. Aber nicht, weil er uns braucht, sondern weil er uns will. Weil er uns will, schlug er sein Zelt unter uns auf. Weil er uns will, wurde er Mensch und teilte das Leben mit uns. Die Herrlichkeit selbst kam auf die Erde im einzig gezeugten Sohn Gottes, voller Gnade und Wahrheit, schreibt Luther. Das Leben selbst kam auf die Erde in Jesus. Das versteht man auch unter den Worten von Paulus, wenn er sagt, dass Christus sein oder unser Leben ist, wie in Kolosser 3, Vers 4. Das Leben in Fülle ist außerhalb unserer Verfügung. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, so klar ist. Das Leben ist außerhalb unserer Verfügung. Mein Leben ist ein anderer. Aber nicht in dem Sinn, dass mein Leben irgendwie nicht lebenswert wäre. Nein, im Gegenteil, es ist ein Geschenk. Aber aus meinem Leben, da geht nicht das hervor, was das Leben in Fülle ist, sondern das Leben selbst ist in seiner ganzen Fülle Jesus Christus. Es ist eine Person, es ist ein anderer, es ist Jesus. Und so übersetzte die Basisbibel den Vers 4 aus dem Vorwort des Johannesevangeliums sehr schön. Da heißt es nämlich: Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Wow! Das Leben ist eine Person. Das Leben ist Jesus Christus. Wie viele Menschen versuchen, aus dem ihnen Verfügbaren alles aus dem Leben rauszuholen und merken dann doch, es reicht nicht aus. Wie viel versuchst du, aus deinem Verfügbaren rauszuholen, um das Leben zu haben? Und du merkst trotzdem, es reicht nicht aus. Also versucht man, sich mehr Verfügbares anzueignen, mehr Leben anzueignen, mehr aus sich zu machen, nach mehr zu streben, aber wir schaffen es nicht. So viel Fortbildungen, wie wir machen, so viel wir uns mehr aneignen, wie auch immer, womit wir meinen, uns mehr Verfügbares zu holen, woraus wir dann das Leben schöpfen können. Und es funktioniert nicht. Das Streben nach mehr. Und an dieser Stelle gibt uns eben Wort. Sie sagt, er war das Leben in Person. Er ist das Leben in Person. Ja. Und was so oft in unserem Kopf ist, ist noch nicht ins Herz gerutscht, oder? Ich habe sehr schöne Worte vom Katholikentag 2022 gelesen, die ich an dieser Stelle gerne mit euch teilen möchte, denn es ging dort auch um das Leben teilen. Leben teilen, weil Gott es mit uns teilt. Wir glauben an einen Gott, der sich selbst und seine Lebensfülle mit uns teilt. Er hält sich nicht fein raus aus der menschlichen Wirklichkeit, sondern wird selbst Mensch. Er sucht Beziehung und Gemeinschaft, indem er in Jesus Christus Anteil nimmt und Anteil gibt. Menschliche Not geht ihm zu Herzen und er teilt sich selbst mit, bis zur Hingabe des Lebens, damit die Menschen Leben haben und es in Fülle haben. Gott kam auf diese Erde, weil er das Leben mit uns teilen wollte, die Gemeinschaft und all das gute Leben, das von ihm ausgeht. Ein Leben in Fülle. Ankommen, um das Leben zu teilen. Das Zelt ist auch eine Einladung an uns, anzukommen bei dem, der sich zu uns auf den Weg gemacht hat und das Zelt unter uns aufgeschlagen hat. Er ist da. Er ist da und immer für uns erreichbar. Wir dürfen anklopfen, sofern das natürlich bei einem Zelt möglich ist. Wir dürfen anklopfen und mit ihm das teilen, was uns beschäftigt. Ist sie das eigentlich bewusst? Das Zelt als ein Bild, dass Gott ganz da ist, unter uns und bei uns sein will. Also kein Palast, kein Schloss, keine Kathedrale, nichts anderes Großes, sondern ein Zelt. Gott ist nahbar. Und wenn wir zu Jesus kommen, ist es immer ein Weg der Ehrlichkeit. Wir bewegen uns auf jemanden zu, von dem wir schon längst offenbar sind. Es hat keinen Sinn, irgendetwas zu verschleiern durch Worte oder andere Dinge. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Damals, da kam dann plötzlich morgens in die Schule jemand mit einem Rollkragenpulli. Und jeder von uns wusste warum. Ja, um den Knutschfleck zu verschleiern. Ja? Und jeder hat gedacht, warum ziehst du einen Rollkragenpulli an? Wir wissen doch sowieso, warum du einen anhast. Ja? Also zeig doch den Knutschfleck, wie groß ist er denn? Ja, ja, wer hat heute einen Rollkragenpulli an? Ha? Du? Ich glaube, dass es in unserem Leben auch so manche Rollkragenpullis gibt. Weil wir gerne verstecken wollen, was uns unangenehm ist. Was willst du unter deinem Rollkragen verstecken? Im übertragenen Sinn. Emotionen wie Wut, Enttäuschungen, Trauer, Scham? Oder möchtest du Fehler verstecken, dein persönliches Versagen am besten gar nicht nach draußen lassen, alles schön dicht machen. Dein Scheitern, deine Furcht oder auch deine Schuld. Oder Themen der sexuellen Suche, Neigungen und Orientierungen. Oder deine Verachtung einem anderen gegenüber, dein Hohn oder vielleicht sogar dein Ekel, dein Selbstmitleid. Zieh deinen Kragen schön hoch. Wir ziehen den Rollkragenpulli hoch, weil wir im christlichen Leben viel zu lange mit der Lehre geprägt wurden, die Emotionen besser zu misstrauen und nicht zu beachten. Wir wurden dadurch immer bessere Meister darin, diese elementaren Gefühle und Emotionen zu ignorieren. Oh, ich bin so sauer auf Gott. Hey, sei nicht wütend auf Gott. Deine Gefühle wollen dir einen Streich spielen. Beachte das nicht. Ich bin so sauer, rasend vor Zorn. Was bildet sich der überhaupt ein? Warum muss gerade diese Person in meiner Abteilung sein? Hey, wie kannst du sowas nur denken? Weißt du nicht, dass Gott jeden Menschen liebt und er einen Plan hat? Du solltest dafür beten, dass du dieses Gefühl nicht hast. Und ich glaube, du kennst eine Reihe an Emotionen. Jeder, der hier sitzt. Eine Reihe an Emotionen, da bin ich mir sehr sicher. Und manchmal fühlst du dich traurig. Und manchmal fühlst du dich eifersüchtig. Oder du fühlst dich wertlos. Und je nachdem, wer oder was dich in deinem Leben geprägt hat, sagst du dir, du solltest diese Gefühle eigentlich gar nicht haben. Du solltest jetzt gar nicht eifersüchtig sein. Du solltest dich gar nicht wertlos fühlen. Das will Gott nicht. Du solltest nicht traurig sein, sondern das Evangelium ist Freude. Das ist falsch. Und im gleichen Augenblick schalten wir damit unsere Menschlichkeit und das, was uns bewegt, ab. Und ich bin dadurch unzugänglicher für andere und das Leben. Die Sache mit den Emotionen. Rollkragenpulli, besser ist es, oder? Besser ist es. Aber bei Gott, dem Zelter, ist all das nicht nötig. Er hat die Tasse Tee schon aufgesetzt. Oh, ich habe gar nicht das schöne Bild. Da. Ja, er hat die Tasse Tee schon aufgesetzt, denn er weiß, wann du zu ihm kommst. Er hat das entsprechende Licht ausgesucht, was du brauchst, um dich sicher zu fühlen. Und er hat auch die entsprechende Temperatur eingestellt. Du darfst dich zu ihm setzen und schweigen. Und weißt du, irgendwann fragt er dich, also, was ist los? Wo drückt der Schuh? Wo sehnst du dich nach wahrem Leben, mein Kind? Ich habe dich doch geschaffen, auch mit deinen Emotionen. Weißt du nicht, dass du mein Ebenbild bist und auch ich Gefühle habe? Lass uns gemeinsam darüber reden und lass mich diese Wunden stellen, berühren, damit Leben heilsam hineinströmen kann. Wisst ihr, wenn man jung ist, da macht man sich vielleicht über das Thema Emotionen gar nicht so viel Gedanken. Da hat man noch eine gewisse Stärke und man geht durchs Leben durch. Ja. Aber umso mehr Erfahrungen man macht und umso mehr man geprägt wird, merkt man, dass diese Emotionen doch mehr mitschwingen, als man denkt. Und deswegen ist für mich Weihnachten auch die Einladung, zu diesem zeltenden und gefühlvollen Gott zu kommen. Zu dem Gott, der uns nah sein will. Es ist die Einladung, ehrlich zu sein. Es ist die Einladung, diese Gefühle nicht wegzuschieben oder zu verstecken durch den Rollkragenpulli. Denn indem wir das tun, geht uns auch einiges verloren. Denn die gehören ja zu uns. Sie sind Teil von uns. Und wenn wir mit diesen Dingen zu Gott kommen und er sie berührt, dann können wir als ganzer Mensch Veränderungen erfahren, auch in den Bereichen, wo wir das gar nicht erwartet hätten. Es ist die Einladung, an das Zelt seiner Gnade zu kommen, denn dein Leben ist ein Schauplatz seiner Gnade. Dein ganzes Leben ist ein Schauplatz seiner Gnade. Nicht nur dein Kopf und das Geistliche, sondern auch deine Emotionen, auch das, was dich traurig macht. Die Dinge, über die du trauerst, über die du zornig bist oder du eifersüchtig bist, da möchte Gott mit seiner gefühlvollen Art dich verändern. Die Einladung an das Zelt seiner Gnade, an den Ort, wo er uns Leben schenken und lehren will, alle Bereiche von ihm berühren und verändern zu lassen. Und dieser Ort ist seine Gegenwart. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Eine Gegenwart, die aber überall erfahrbar ist, weil er in uns wohnt, wenn wir an sein Wort glauben. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Und dann wird ihn mein Vater lieben. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. So, wenn wir Abendmahl feiern, dann machen wir das nicht, weil es einfach nur so dazu gehört. Weil es irgendwie so im Gottesdienstplan stehen muss. Weil es ein gutes Ritual ist. Ja, damit die Menschen nicht denken, warum feiern die denn kein Abendmahl, das gehört doch dazu. Nein, wenn wir Abendmahl feiern, dann tun wir es, weil Jesus uns dadurch daran erinnern will, dass er uns den Weg des Lebens anbietet. Ein Leben in Fülle. Aber es ist nicht ein Leben, dessen Schönheit uns erst irgendwann mal gilt, nach diesem Leben hier. Nein, Jesus hat uns dieses Leben im Hier und Jetzt schon vorgelebt und die Ewigkeit in Aussicht gestellt. Wir haben Ewigkeit im Herzen. Wenn Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feierte, dann hatten sie miteinander Gemeinschaft. Und er teilte mit ihnen das Leben. Das Abendmahl ist also auch eine Demonstration dessen, was er in der Weihnachtsgeschichte, was wir da schon erkennen können. Er ist ein Gott, der gerne gibt. Er gibt sich selbst, er wird Mensch, er lebt in Gemeinschaft. Er ist großzügig und er schenkt Freude. Er gibt Leben, sein Leben, um Leben in Fülle denen zu schenken, die sich nach seinem Wort richten. Und ich gebe zu, manchmal gleicht die Stimmung beim Abendmahl eher wie einer Beerdigung. Das passiert irgendwie so automatisch. Und ich glaube, es ist auch gut, dass wir mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an die Sache mit Jesus uns erinnern. Denn er ist für uns gestorben. Aber es ist auch ein Mahl der Großzügigkeit. Versteht ihr? Das Abendmahl ist auch eine Demonstration von Großzügigkeit, von Gemeinschaft, von Freude. Es ist eine Zeit des Dankes. Und das dürfen wir einander zusprechen. Wir dürfen das einander zusprechen im Abendmahl. Und ich wünsche mir, dass wir das auch gleich tun. Wir dürfen es uns zusprechen. Christi, Leib und Blut. Die Fülle des Lebens. Für dich gegeben. Amen.